Auf einen Monat beschäftigt mich ein Bibelvers für den Gottesdienst in freier Form. Bei Luther heißt er, wir sollen Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist. Ich möchte es aber gerade mal vorlesen aus der Basisbibel. Da heißt es mit dem Vorsatz noch dazu, macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Herausgefordert sein. Damals, als Petrus an die Christen in Kleinasien diesen Brief geschrieben hat, waren die Christen in sehr bedrängter Situation. Sie waren verfolgt, so 6. Jahrzehnt nach Christus. Und sie mussten immer wieder Rechenschaft abgeben. Sie mussten, vielleicht weil sie gefangen genommen wurden, sich begründen, warum glaubt ihr an diesen komischen Jesus, der da gekreuzigt wurde? Warum glaubt ihr an Auferstehung? Und ich fand es interessant, dass Petrus ihnen hier schreibt, das Entscheidende, wovon ihr Rechenschaft ablegen sollt, worüber ihr reden sollt, das ist die Hoffnung, die in euch ist. Was für eine Hoffnung trägt uns? In vielen Gesprächen über den Glauben mit Menschen geht es oft um Nächstenliebe. Was tue ich für den anderen? In anderen Gesprächen geht es darum, wie vermeide ich, dass ich sündige? Wie komme ich besser mit meinen Konflikten zurecht? Aber Petrus spricht hier davon, redet von eurer Hoffnung. Die Hoffnung ist größer, ist wichtiger. Und das wurde mir auch nochmal jetzt ein bisschen deutlich mit dem Zeugnis und mit diesen ganzen Selbstanklagen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen, wie wir dann oft schlecht über uns denken, wie unser Glaube geschwächt wird, wenn wir merken, ich habe wieder versagt. Ich habe wieder gesündigt. Jetzt schleppe ich das immer noch mit mir rum. Das sind alles so Sachen, die uns eigentlich runterdrücken und klein machen. Und Petrus redet jetzt nicht davon, denk drüber nach, was für ein schlimmer Sünder du bist. Er sagt auch nicht, rede davon, dass du ein schlimmer Sünder bist, aber Jesus dir vergibt. Sondern er geht noch eins weiter, rede von der Hoffnung, die in dir ist. Heute Morgen im Gottesdienst ging es um den Predigttext, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, stärke unseren Glauben. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr nur Glaube so groß wie ein Senfkorn habt, dann könntet ihr einem Baum sagen, reiß dich raus und wirf dich ins Meer und er wird's tun. Senfkorn ist etwa, habe ich gesagt, so ein Millimeter groß. Also unser Glaube ist nicht mal ein Millimeter groß, außer bei denen, die das mit dem Baum können. Aber mein Glaube ist kleiner als ein Millimeter. Da habe ich nicht viel zu bieten. Aber welche Hoffnung kann mich dann tragen? Welche Hoffnung motiviert? Und ich glaube, dass wir auch wenn wir noch nicht unter Verfolgung sind, es in unserer Zeit ganz stark brauchen, von dieser Hoffnung reden zu können. Gestern oder in den letzten Tagen gab es ganz viele Berichte im Fernsehen über den 11. September. Über die Twin Towers, die damals nach den Flugzeugangriffen eingestürzt sind und so weiter. Viele waren schockiert, als auf einmal das Afghanistan-Debakel offensichtlich wurde. In was für einer Welt leben wir? Es ist so frustrierend, so enttäuschend. Die Naturkatastrophen, die über manche Gebiete in dieser Welt hereingebrochen sind, ob jetzt mit zu viel Wasser oder mit Feuer. Das ist erschreckend. Wird alles immer schlimmer? Klimakatastrophe, die eben nicht an Grenzen Halt macht, sondern die uns immer mehr trifft. Da gibt es so manche Sachen, dass Wissenschaftler sagen, es kann sein, dass der Golfstrom zusammenbricht und dann wird das Klima noch chaotischer und so weiter und so fort. Wenn man das so hört, gibt es die einen, die sagen, Endzeit, ganz schlimm. Jetzt wird alles noch katastrophaler. Aber dann höre ich wieder hier den Petrus, der sagt, welche Hoffnung ist in dir? Du sollst von Hoffnung reden. Darüber sollst du Rede und Antwort stehen. Wir fühlen uns dann so schnell hilflos in einer Welt, wo es drunter und drüber geht, wo sich scheinbar keiner für den Glauben interessiert, wo es heißt, ja, die Kirche ist auch auf dem absteigenden Ast. Die Kirche sind ja wir, das sind eigentlich all die Leute. Wäre toll, wenn jede Gemeinde, also eine Gemeinde, die sagen wir 2000 Mitglieder hat, wenn das 2000 Hoffnungsträger wären. Sind wir aber nicht. Und auch bei denen, die sich mehr zur Kirche halten, denen ihr Glaube wichtig ist, auch da habe ich oft das Gefühl, wir sind zu wenig Hoffnungsträger. Legt Rechenschaft ab von der Hoffnung, die in uns ist. Angst ist ja was blockiert. Wenn ich vor was Angst habe, dann zögere ich, eine Sache anzupacken. Dann bleibe ich sie lieber sitzen, als dass ich aufstehe. Uns Christen wird kein roter Teppich gelegt in der Gesellschaft. Aber welche Hoffnung haben wir, dass wir sagen, auch wenn hier Dornen auf dem Boden liegen, wir haben einen Grund weiterzugehen? Warum kämpfen wir uns durch Schule und Ausbildung? Weil wir wissen, danach können wir einen Beruf ergreifen, können selbstständig sein, unser Leben gestalten. Warum lässt sich eine Frau auf 3 Monate Übelkeit ein, wenn sie schwanger wird? Weil sie weiß, danach kommt neues Leben nach 9 Monaten. Da ist eine riesen Hoffnung da. Warum fahren wir mit dem Auto in Urlaub, obwohl wir wissen, da kommen dann wieder 20 Kilometer Stau? Weil hinter dem Stau der Urlaubsort wartet. Und da wollen wir eigentlich hin. Und vor dem Urlaubsort haben wir vielleicht sogar schon Bilder. Bilder aus dem Internet, aus dem Reisekatalog oder Ähnliches. Haben wir ein Bild von der Hoffnung, die in uns ist? Habt ihr ein Hoffnungsbild für euren christlichen Glauben? Oder besteht der christliche Glauben vor allem daraus, dass er sagt, hoffentlich mache ich das nicht falsch und hoffentlich mache ich das nicht falsch und hoffentlich mache ich hier genug für Gott? Was prägt den Alltag eures Glaubens? Eine Hoffnung, die euch zieht? Oder eher die Angst zu versagen? Die Angst vor Fehlern. Was für ein Gesicht macht jemand, der Angst vor Fehlern hat ständig? Und was für ein Gesicht macht jemand, der sich ganz gewaltig auf etwas freut, der eine Riesenhoffnung hat? Was trägt mich, was prägt mich? Es gab eine Zeit in der Kirche, wo man sich so ein bisschen gewehrt hat gegen das Jenseits. Wo man gesagt hat, Glaube muss sich verwirklichen im Diesseits. Zu sagen, irgendwann in der Ewigkeit im Himmel wird mal alles gerecht, das ist eine unehrliche Vertröstung von Menschen. Man muss jetzt den Menschen helfen, hier und dort, wo prekäre Verhältnisse sind, da muss man sich als Christ engagieren. Und dort, wo jemand arm ist, das muss man sich für einsetzen, dass sich da die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern. Das ist auch richtig. Aber gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, merken wir, das schaffen wir gar nicht. Und auch Jesus hat es mal gesagt, die Armen habt ihr immer unter euch. Selbst wenn sich bei allen der Wohlstand ein bisschen hebt, gibt es immer noch die Überreichen und die, die doch zu wenig haben. Was haben wir Wohlstand gehoben in unserer Gesellschaft? Und wie wird es immer deutlicher, wie viele Menschen wird es geben, die nach 40 Jahren harter Berufsarbeit nicht mal mehr von der Rente leben können? Das ist ein Trauerspiel. Absolut nichts Christliches. Aber obwohl so viele Leute zumindest sagen, sie kämpfen dafür, ändert sich nichts. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir die Hoffnung auf das, was kommt, ganz neu in den Blick nehmen. Und dass wir gerade als Christen uns das nochmal bewusst machen, was ist denn unsere Existenz, unsere Identität? Das ist nicht ein Leben von der Geburt bis 70, 80 oder vielleicht 90 Jahre. Sondern, wenn du Christ bist, ist deine Existenz endlos. Du hast eine Ewigkeit vor dir. Und mit dieser Ewigkeit hast du eine Herrlichkeit vor dir. Und wir müssen, denke ich, weil Hoffnung uns ziehen kann, uns das viel mehr und viel öfter bewusst machen, was für eine Herrlichkeit erwartet uns denn? Dass so wie die schwangere Frau sich aufs Kind freut und dafür bereit ist, durch Übelkeit und schweren Bauch und so weiter durchzugehen, weil sie sagt, aber was dann kommt, das ist so schön, dafür trage ich das durch. Dass wir als Christen nicht zuallererst den Blick drauf haben, mache ich alles richtig? Denn Gott weiß, das schaffen wir gar nicht. Kann ich um jede Sünde drumherum schiffen? Nein, schaffen wir gar nicht. Sondern, dass wir uns viel mehr ziehen lassen von der Hoffnung, Gott hat mir eine Ewigkeit versprochen. Und ihr Lieben, ich stelle mir das wirklich gerne plastisch vor. Es ist so schön am Ende der Bibel beschrieben, Offenbarung 20, 21, dieses himmlische Jerusalem. Jedes Tor eine Perle. Der Boden Gold wie durchscheinendes Glas. Wird so fantastisch beschrieben. Kristallklares Wasser, Bäume des Lebens, Früchte, die heilen. Diese Bilder, die beschrieben sind durch Hochzeitsmahl des Lammes und so weiter und so fort. So besondere Sachen, die mich erwarten und wo ich wirklich sage, die versuche ich einzubauen in meine Existenz. Da gehe ich drauf zu, das gehört jetzt schon zu mir. Und diese Hoffnung mache ich mir sehr, sehr groß, weil dann habe ich was, was mich zieht. Das ist nicht etwas für mich, wo ich sage, das ist weit weg. Und da ist auch kein Fragezeichen dran, weil wenn ich noch mal sündige vorher, mein Gott ist größer. Und mein Jesus, mein Retter, ist gestorben am Kreuz für alle Sünden, die ich begangen habe und für alle, die ich noch begehen werde. Ich brauche davor keine Angst haben. Das ist deswegen kein Freibrief. Aber es ist wichtig, was prägt mein Leben? Ist es Angst, Vorsicht? Oder ist es diese Hoffnung? Und das möchte ich euch gern weitergeben, euch dazu ermutigen, baut euch ein großes Bild von dieser Hoffnung, die die Bibel beschreibt. Die auch verbunden ist mit Gewissheit. Hoffnung ist, zumindest für Christen, keine vage Sache. Naja, vielleicht, wenn man Glück hat oder so. Sondern die christliche Hoffnung, das ist eine Zuversicht. Das ist eine Gewissheit. Das kann mir keiner mehr streitig machen. Da kann kommen, was wolle. Und da sage ich Halleluja. Das gibt so viel Kraft und Licht in mein Leben hinein. Da bin ich so dankbar für. Weil ganz viele Sachen, die mir sonst oder vorher, als mir das noch nicht so klar war, doch Sorgen und Bedenken gemacht haben. Hat sich dadurch, ich würde noch nicht sagen aufgelöst, aber ist leichter geworden. Ich bin deswegen kein unvorsichtiger Mensch. Ich schaue auch dreimal, ob die Tür abgeschlossen ist und sonst irgendwas. Aber vielleicht wird es da auch noch besser. Aber diese Herausforderung von Petrus, sei bereit, dass du Antwort geben kannst über deine Hoffnung. Weil die Ewigkeit zu meinem Leben gehört, ist mir auch irgendwann mal klar geworden, deswegen kann ich nichts mehr verpassen. Was ich heute nicht schaffe, kann ich in der Ewigkeit machen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen rennen irgendwas hinterher, hoffentlich schaffe ich das noch. Hoffentlich kann ich das noch in meinem Leben einbauen. Wenn ich endlich in Rente bin, dann kann ich vielleicht dies und das machen und jene Reise und diese Reise oder sonst irgendwie. Mir ist dann klar geworden, als ich so ein bisschen so eine Ahnung von der Dimension dieser Hoffnung bekam, ich kann nichts mehr verpassen. Weil wenn ich hier irgendwas mir nicht leisten könnte oder irgendwo nicht hin kann, kriege ich besser in einigen Jahren wieder. Weil Gott für mich eine Ewigkeit und eine Herrlichkeit bereit hat. Deswegen malt euch das aus, macht euch das deutlich, baut das ein in eure Existenz. Dass ihr immer das innerlich mit rumtragt, da kommt noch so was Großartiges auf mich zu. Und vielleicht ist es manchmal hilfreich, und damit möchte ich dann abschließen, wir sind ja christlich sehr unterschiedlich geprägt worden. Jeder könnte eine andere Bekehrungsgeschichte erzählen. Bei manchen hat vielleicht die Angst vor der Hölle den wichtigen Grund für die Bekehrung ausgemacht. Bei anderen war es vielleicht, ja, endlich rauskommen aus den Problemen, um die ich immer kreise. Und da ist auch tatsächlich Veränderung geschehen. Jemand weiß, ich komme nicht mehr in die Hölle. Durch Christi Blut bin ich gerettet. Aber im Hintergrund, wenn man gesündigt hat, taucht es doch nochmal auf, diese Befürchtung. Oder der, dem gesagt wird, es ist ganz wichtig, dass du jetzt nicht mehr sündigst, dass du alles ganz genau machst und leb nur wirklich gerade fromm. Und man ist ständig nur im Bemühen drin und immer wieder entdecken, dass man versagt hat. Da möchte ich euch einladen, legt diese Prägung ab. Geht zum Herrn und sagt ihm, alle meine Angst vor Hölle, wo sie mich geprägt hat, lege ich ab. Alle meine Angst zu sündigen, lege ich ab. Ich will nicht von Angst gehalten sein, sondern ich will von Hoffnung getragen sein. Und bittet Gott in euch, dass er euch ein großes Bild von dieser Hoffnung macht, die wir haben als Christen. Und ja, weil ich gern so immer mal ein bisschen praktisch wieder bin. Wir werden jetzt noch zwei Lieder singen. Und wem das deutlich geworden ist, dass ihn irgendwo eigentlich eine Angst hält oder er nur mit Befürchtungen Christ ist, dass er nach vorne kommt. Einfach sich hier in den Altarraum stellt und so innerlich seine Sachen ablegt. Ich will nicht ein Christ sein, der Rechenschaft geben muss über seine Angst und über seine Befürchtungen, sondern ich will ein Christ sein, der von Hoffnung getragen ist. Oder komm einfach nach vorne und streck dich aus zum Herrn und sag, füll mich mit Hoffnung. Mit einem kleinen Blick in die Verheißung der Ewigkeit. Und das kann einfach so während dem Lobpreis geschehen. Und dann nach den nächsten beiden Liedern wollen wir dann mit Vater unser und Segen das zusammenbinden. Amen.